Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ich finde, es bleibt dabei, aber ich finde, es ist auch schon so, seit es diese Liste überhaupt gibt, die Sachbuchbestenliste von Deutschlandfunk Kultur, der Zeit und dem ZDF ist eine hochdynamische Angelegenheit. In diesem Monat oder im nächsten, wir reden ja über die Liste für den Juni, gibt es 6 Neuzugänge bei 10 Platzierungen und die Hälfte dieser Neuzugänge steht an der Spitze. Bei mir im Studio ist dazu jetzt Jurymitglied Renéa Giga. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Auf Platz 1 neu eingestiegen ist Braunes Erbe von David de Jong. Über welches Erbe schreibt er da?
Über Braunes Erbe, also über Erbe aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ein Buch über 5 Familien, über 5 Unternehmensfamilien, wenn man will, über 5 Clans. Die bekannteren Namen sind, denke ich mir mal, Oetker, Porsche, Flick, aber auch die Bankierfamilie von Fink oder Quandt sind dabei. Und was Herr de Jong da beschreibt, ist, wie diese Familien so während der Weimarer Republik zu Geld gekommen sind, nicht zuletzt in der Inflationszeit der Weimarer Republik, wie sie früh, zum Teil schon Jahre vor 1933, begonnen haben, die nationalsozialistische Bewegung zu unterstützen, indem sie beispielsweise die SS mal finanziert haben, neue Stiefel für bestimmte Truppen gekauft haben, wie sie dann nach der Ermächtigung oder nach der Machtübernahme der Nazis diese Unterstützung für die Nazis in die Breite gebracht haben, Wehrkämpfe am Anfang finanziert haben und so weiter und so weiter. Vor allem dann im Laufe des Dritten Reiches auch profitiert haben von Zwangsarbeit und wie kurz gesagt diese 5 Familien einfach zu immensem Reichtum gekommen sind. Er erzählt die Geschichte weiter, wie nach 1945 dann blitzschnell eine dieser Familien ist nur richtig als Kriegsverbrecher angeklagt worden. Alle anderen sind relativ schnell angekommen in der neuen Zeit und sind zu tragenden Säulen auch des Wirtschaftswunders der während der 50er Jahre geworden. Während um 1970 sind diese 5 Familien zählten zu den reichsten der Bundesrepublik. Also diese Geschichte, wie dieser Reichtum entstanden ist während der Nazi-Zeit, eindeutig braun geworden ist und dann aber auch die Geschichte der Bundesrepublik geprägt hat, das erzählt de Jong in diesem Buch. Und wer jetzt denkt, okay, das habe ich schon mal gehört, ist nicht ganz
erwischt, das dachte ich gerade.
Genau, ist nicht ganz so neu, liegt nicht falsch. Erforscht sind diese Fakten seit einiger Zeit. Das ist richtig. Das Besondere dieses Buches ist, dass es für ein breites Publikum und vor allem auch in der Zusammenschau dieser 5 Familien erzählt wird. Und das ist tatsächlich neu, denn in der Regel sind diese Forschungen eher adressiert gewesen an ein Fachpublikum, Voraussetzung gewesen, dass bestimmte Unternehmen dann Stiftungen und gegründet haben, Entschädigungen gezahlt haben und so weiter. Dies hier ist durch diesen niederländischen Journalisten mal so eine Zusammenschau.
Wir kommen zu Platz 2. Ich habe schon erwähnt, logischerweise auch ein Neuzugang. Die ersten 3 sind das ja in diesem Monat. The Journey of Humanity, die Reise der Menschheit durch die Jahrtausende von Odette Galore. Und ich würde mal schätzen, so das Buch, über das wir gerade geredet haben, da reden wir ja über eine Zeit von 50, 60 Jahren, wenn man die Spätwirkungen in der Nachkriegszeit, in der Zeit nach dem Krieg noch mitnimmt. Ja. Die Reise der Menschheit durch die Jahrtausende, das ist nun deutlich länger.
Genau, das sind Jahrtausende. Der Autor Odette Galore, das ist ein israelischer Wirtschaftshistoriker, macht tatsächlich so eine Menschheitsgeschichte. Ganz große Fragen, ganz großes CinemaScope, wenn man so will. Allerdings nicht als Geschichtsphilosoph, keine Ahnung, wie Hegel oder Marx oder so, der einfach so die Wahrheit immer schon kennt, sondern der versucht, erfahrungsbasiert, forschungsbasiert die Frage zu klären, wie kommt es denn eigentlich, dass ausgerechnet die Menschheit irgendwann aufgehört hat, so zu wirtschaften, dass es einfach die einzelnen Bedarfe deckt? Wie ist es gekommen, dass plötzlich Reichtum sich anhäuft, einerseits Armut, andererseits entsteht und diese Ungleichheit sich auch ja, verhärtet und auch in kleinerem oder größerem Maßstab anzutreffen ist, also individuell oder aber auch national? Menschheitsgeschichte auf 300 Seiten, also extrem verdichtet. Und die komplizierte Erklärung für dieses Phänomen, die fasse ich jetzt einfach mal in einem Satz zusammen. Es ist an irgendeinem Punkt im Zusammenhang mit der industriellen Revolution dazu gekommen, dass die Menschheit weniger Kinder gezeugt hat. Also genau das ist der entscheidende Umschlagspunkt, dass einfach irgendwann die Nachkommenschaft kleiner wurde und dass deswegen der Fortschritt sich nicht einfach nur verzehrt hat, sondern einfach geblieben ist und Reichtum entstanden ist.
Das ist, auch wenn es ein israelischer Autor ist, dieses Buch eine Übersetzung aus dem Englischen, das erste eine Übersetzung aus dem Niederländischen. Ich habe mal geguckt, von den 10 Büchern, den neuen wie auch denen, die dabei geblieben sind, sind 6 Übersetzungen, überwiegend aus dem Englischen, bis auf diese eine Ausnahme. Positiv gesehen heißt das, diese Liste ist einfach wunderbar international und nimmt viel zur Kenntnis. Oder muss man auch mal negativ sagen, der original deutschsprachige Sachbuchbereich ist gerade ein bisschen schwach.
Ja, jedenfalls ist das eine total symptomatische Beobachtung, die Sie da machen. Es geht jetzt ja in diesem Gespräch gar nicht so sehr über einzelne Bücher, sondern eher über einen Überblick über diese Liste. Und tatsächlich ist auffällig, dass viele Übersetzungen dabei sind. Das wird man bei dieser Sachbuchbestenliste immer mal wieder antreffen, aber diesmal eben auch mehr als die Hälfte. Man kann daran verschiedene Sachen ablesen. Erstmal, dass im Markt des Qualitätssachbuchs überhaupt Übersetzungen dominieren. Zweitens, dass unter den Übersetzungen amerikanische oder englisch-amerikanische Übersetzungen dominieren. Alle anderen Sprachen sind im Prinzip am Rande, marginalisiert, Seltenheitswert. Und genau, im Prinzip handelt es sich vor allem um Importware aus dem anglophilen Raum, aus dem anglophonen Raum. Ich sag mal zwei, drei Beispiele von Büchern, die dann noch auf der Liste sind. Dipesh Chakrabarty, das ist ein indischstämmiger Historiker, hat eine Geschichte über Klima und Geschichte im planetarischen Zeitalter geschrieben. Jill Lepore, zweites Beispiel, amerikanische, große, tolle Historikerin, die hat eine Geschichte von Wonder Woman, der Figur, geschrieben. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel, Lawrence Smith mit einer Weltgeschichte der Flüsse. Und wenn man diese drei Sachen so nebeneinander sich anschaut, dann sieht man noch was Drittes, was man daran ablesen kann. Es handelt sich um richtig global funktionierende Bücher. Es handelt sich um frische Forschung, Forschungsfront einerseits, eminent tolle Autoren einerseits und andererseits aber auch ganz toll erzählt. Also die können alle richtig gut erzählen und das ist etwas, was tatsächlich auf dem deutschen Sachbuchmarkt Seltenheitswert hat. Es gibt auch in Deutschland nicht so eine Infrastruktur, die extrem namhafte und eben auch mit Forschungsmitteln ausgestattete Autorinnen und Autoren so fördert, dass die für ein breites Publikum schreiben. Und ich glaube, das ist mit einer Erklärung dafür, dass wenn man auf so eine Qualitätssachbuchliste schaut, immer mal wieder nicht so wenige Übersetzungen drauf sind. Übersetzungen gleich Importware.
Erwähne mal, dass wir in einer knappen halben Stunde ein neues Sachbuch vorstellen hier im Deutschlandfunk Kultur und ganz überraschenderweise ist das eine Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch. Aber mehr sage ich dazu jetzt noch nicht.
So
über,
ist das.
Über
so
die
ist
Bücher, das. Über einige davon zumindest, die auf der aktuellen Sachbuchbestenliste sind, haben wir mit René Agiga gesprochen, Leiter unserer Literaturredaktion und Mitglied der Jury. Und die Liste selber finden Sie natürlich unter deutschlandfunkkultur.de. Ja, und auch heute schon die vom nächsten Monat. Um die ging es ja gerade.